Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Nathanael Winkler anlässlich einer Osterkonferenz zum Hauptthema Unendlicher Trost in einem ersten Teil zu Ihnen zum Thema Trost im Neuen Bund. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus 1. Korinther Kapitel 11, die Verse 23 bis 26, gelesen von Thomas Lied. Weiter hören wir noch das Lied In the Garden, gesungen und gespielt von einer 15-köpfigen Gruppe aus Sängern und Musikern der Gemeinde. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Erste Korinther, Kapitel 11, die Verse 23 bis 26. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Aber Vater, danke für deine Liebe, welche du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Herr, wir danken, dass wir als Gemeinde, als Geschwister im Glaube uns erinnern dürfen an dies, was damals vor gar 2000 Jahren geschah. Es ist die Erfüllung von dies, was du schon vor Grundlegung der Welt geplant und festgelegt hast. Es war deine Liebe zu uns verlorenen Menschen und dafür danken wir, Herr. Und Herr, öffne du unsere Herzen, unseren Verstand, sodass wir heute Abend es noch mehr begreifen, was du, Herr, für uns vollbracht hast. Ja, Herr, wir sind abhängig von dir. Amen. Wir haben die Verse aus 1. Korinther 11 gehört, 1. Korinther 11, 23 bis 26. Und das Abendmahl kommt ja in drei Evangelien vor. In den drei synoptischen Evangelien, sie wird in Matthäus Kapitel 26 erwähnt, Markus Kapitel 14 und Lukas Kapitel 22. Dazu kommt es aber nochmal vor im 1. Korinther 11. Und da ist wichtig zu sehen, dass Paulus, wo er 1. Korinther 11, dieser Text, den Korinther weitergibt, sagt er, denn ich habe von dem Herrn empfangen. Ähnlich wie Paulus es weitergibt, sehen wir auch im Lukas-Evangelium. Aber Paulus bekam es nicht von den anderen, die es miterlebt haben, sondern er bekam es direkt vom Herrn. Und so bestätigt auch Paulus sein Text, dies, was in Matthäus steht, in Markus steht und in Lukas. Ja, was ist da mit Johannes? Hat Johannes es nicht erlebt? Ja, Johannes war sehr intensiv dabei an diesem einen Abend, hat sehr vieles erlebt und Johannes ergänzt sehr vieles, was die anderen Evangelien nicht tun. Er ergänzt, was sie nicht weitergeben. Johannes erwähnt das gesamte Geschehen rund um das Abendmahl, nicht aber dem Mahl selbst. Das lesen wir in Johannes Kapitel 13 bis 17. Ja, dieses gesamte Kapitel geht es alles um diese eine Abend. Es beginnt diese wunderbare Lektion und Beispiel des Herrn, wo er die Füße wäscht von den Jüngern, bis hin zu diesem wunderbaren Gebet Jesu Christi im Johannes Kapitel 17. Ein Gebet, der für seine Jünger war. Jesus betet für seine Jünger. Jesus betet für die, die ihnen nachfolgen werden. Dieses Gebet hat uns so viel zu sagen. Johannes, da er das Abendmahl nicht erwähnt, geht aber in einzelne Details hinein, eigentlich schon in sein Evangelium. Wir haben eine nicht einfache Rede des Johannes in Kapernaum, wo Jesus in der Synagoge ist, wo Johannes uns eine Lektion weitergibt, welche Jesus damals in Kapernaum gab. Das lesen wir im Johannes Kapitel 6, die Verse 53 bis 59. Wir werden das jetzt nicht gesamt durchnehmen, aber da geht es ja unter anderem, dass Jesus sagt, ihr müsst mein Leib essen, mein Blut trinken. Und Johannes spricht nicht über das Abendmahl, aber er betont trotzdem etwas sehr Wichtiges. Er nimmt Bezug auf das Brot, welches das Leib Christi ist, und das Blut, sein Tod. Dies um klarzumachen, dass so wie das Essen und Trinken für das physische Leben notwendig ist, ist auch der Glaube an ihn, also an Jesus, und sein Opfertod am Kreuz für das ewige Leben notwendig. Das Essen seines Fleisches und das Trinken seines Blutes in Johannes 6 symbolisiert im Bild die Notwendigkeit, Jesu Werk am Kreuz anzunehmen. Und der Grund, warum wir Abendmahl feiern, ist, weil wir es angenommen haben. Wir blicken zurück auf das, was geschah, was Gültigkeit für uns auch heute hat. Ja, wo hat das ganze Osternfest seinen Ursprung? Wo hat das Abendmahl seinen Ursprung? Wir müssen erstmal sehen, es ist das Passafest. Wir nennen es Ostern, aber das Alte Testament kennt das Wort Ostern nicht. Ja, das kommt in der englischen Sprache vor, in der deutschen Sprache vor, aber die meisten Sprachen nennen es nicht Ostern, sondern sie gehen zurück auf das hebräische Wort Pesach oder das aramäische Wort auch ähnlich wie Pesach. Warum es in der deutschen Sprache so hineinkam und in der englischen Sprache, ich habe vieles gelesen, nichts hat mich überzeugt. Ja, da gibt es unterschiedliche Theorien und ja, da gibt es ganz fantastische Auslegungen sogar. Aber wie gesagt, der Ursprung ist beim Passamahl. Es ist wichtig, dass wir vor Augen haben, ja, was Wie, was ist der Passamal da? Was symbolisiert das Passamal, welcher damals schon gefeiert wurde, welcher das Volk Israel damals beim Auszug aus Ägypten zuallererst mal gefeiert hat? Dort wurde es eingesetzt, das lesen wir in 2. Mose 12 und das Gebot des Herrn im 3. Mose Kapitel 23. Ja, und wann wurde es gefeiert? Es wurde gefeiert am 1. Monat im jüdischen biblischen Kalender. Das heutige jüdische Kalender ist nicht mehr der biblische Kalender. Aber in der jüdische biblische Kalender war der Monat Nisan. Also Anfang vom Frühling war der erste Monat des Jahres. Und im 14. Nisan, also nach 2 Wochen, wurde dann das Passa gefeiert. Ja, es ist auch noch vielleicht interessant zu sehen, so einfach nebenbei, wir sehen, wie ein Name sich verändert. Vom Passa wird es in gewisser Sprache Ostern. Nochmal warum, ich weiß es nicht. Aber das Datum des Osternfeier wird wie folgt festgelegt. Das wurde im 4. Jahrhundert festgelegt, dass Ostern auf einen bestimmten Sonntag fällt, nämlich den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang, also nach dem 20. März. So konnte am frühestens der Ostern auf 22. März fallen und der späteste Termin wäre dann 25. April. Das kommt irgendwann dann vor, ja. Jetzt, diesmal ist es eher früh, aber da muss man uns die Frage stellen, warum? Warum diese Regel im 4. Jahrhundert? Das wurde unter Konstantin festgelegt. Eigentlich war es ein wenig anti-jüdisch. Vielleicht ein wenig, bitte versteht mir richtig, ein wenig antisemitisch. Weil man ist weggegangen von dem eigentlichen Ursprung. Warum hat man nicht einfach den biblischen Datum genommen? Das wäre so einfach, nicht? Den 14. Nisan. Und man hätte es immer gleichzeitig feiern können. Das wäre auch sehr praktisch, weil da konnten unsere Mitarbeiter aus Israel, die haben dann alle Ferien, konnten sie immer dabei sein. Ja? Und das ist dann parallel zum Passafeier. Aber nein, es wurde anders gesetzt. Ich habe auch da gesucht, warum und so weiter. Ich habe nur eine plausible Erklärung. Nicht gleich wie die Juden. Aber der Ursprung ist einfach biblisch. Warum nicht im Wort Gottes bleiben? In 3. Mose 23, Vers 5 lesen wir, im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, zur Abendzeit ist das Passa des Herrn. Das wäre dann der 14. des Monats Nisan. Ja, es ist nicht nur das Passa, der gefeiert wird, das wurde am 14. des Monats. Aber das Osterfest geht noch auf 2 andere Feste zurück. Das Fest der ungesäuerten Brote. Der wird ja gerade am nächsten Tag beginnt diese Feier, am 15. bis 21. Nisan. Auch dies lesen wir in 2. Mose 12 und in 3. Mose 23. Und wie alle Feste des Herrn hat jede einzelne Fest ihre Erfüllung in Christus. Ja, es ist auch da wichtig, dass wir das Alte Testament nicht vernachlässigen, weil das ganze Alte Testament hat primär ein Ziel: Jesus Christus. Durch das Alte Testament sollten wir schlussendlich Jesus sehen. Wenn wir Mose lesen, sollten wir Jesus sehen. Und so auch die Feste des Herrn, ihre Erfüllung ist in Christus. Und das ist auch für uns wichtig, denn wenn wir zum Beispiel in Israel sind oder mit Juden ins Gespräch kommen, dass wir ihnen durchs Alte Testament, durch die Feste des Herrn, Jesus zeigen können. Und wenn das Passafestmahl, das Abendmahl, wo wir noch kommen, wir uns erinnern an seinen Tod, ist das Fest der ungesäuerten Brote der Botschaft wäre die Sündlosigkeit Christi. Und dann haben wir noch ein Fest, der am 16. Nisan geschieht, also innerhalb der ungesäuerten Brot gibt es noch ein Fest, das Fest der Erstlingsfrüchte. Und wann wird dies gefeiert? Am 16. Nisan, also am Sonntag. Am Sonntag, Ostersonntag, Auferstehung Christi, Erstlingsfrücht. Ist das nicht faszinierend, wie alles sich in Christus erfüllt? Und so sehen wir, um das Abendmahl richtig zu verstehen, müssen wir wohin zurückgehen? Zum Passafest. Jesus, er feiert das Abendmahl und wir dürfen sagen, es ist das letzte Passafest. Das letzte Passafest. Das Passafest hat noch was Interessantes, ist dies, was am häufigsten erwähnt wird im Alten und im Neuen Testament. Im Alten Testament über 50 Mal, im Neuen Testament 27 Mal. Es ist im Rahmen des Judentums das allerwichtigste Fest des jüdischen religiösen Kalenders. Und ja, dieser Fest hat viel Zeremonielles. Diese Erev Pesach, diese ganze Feier ist sehr besonders. Auch unsere Geschwister im Land, die messianischen Geschwister in Israel, die feiern dieses Fest. Die feiern es mit der jüdischen Tradition und die Erfüllung auf Jesu Christi hin. Und wir werden sehen, auch Jesus feiert dieses Fest mit gewissen jüdischen Traditionen, die nicht direkt im Wort Gottes vorkommen. Ja, aber das Fest Passa oder das Wort Passa, auf was geht es eigentlich zurück? In Hebräisch Pesach oder Passach. Es geht zurück auf das Motiv vom Todesengel. Lass uns öffnen 2. Mose Kapitel 12. 2. Mose 12, Vers 13, da lesen wir, kurz vor der Auszug aus Ägypten, 12, 13. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an eurer Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird auch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Ja, welche Blut? Um was geht es da? Die Israeliten mussten an diesem einen Tag ein Lamm schlachten und mit seinem Blut den Türsturz und die Pfosten eines jeder ihrer Häuser besprengen. Ja, schon interessant. Links und rechts war das Blut und auf obendran. Als in jener Nacht dann der Todesengel durch das Land Ägypten zog und dabei an ein israelitisches Haus kam, sah er das Blut an der Tür und ging vorüber. Und genau das ist das Wort Pessach, vorübergehen. Ja, wenn wir jetzt Ostern sagen, das sagt uns nicht so viel. Logisch sagt es uns viel, weil wir wissen, was wir feiern. Aber das Wort Pessach, okay, das sagt die wenige auch etwas, weil es Hebräisch ist und Aramäisch. Aber diese Bedeutung, vorüberziehen. Warum? Weil Blut vergossen worden ist für diese eine Haus. Da wurde Blut vergossen. Das ist ein Lamm, der geschlachtet wurde, damit das Tod nicht in dieses Haus hineinkommt. Im Judentum wird dieses Fest auch noch Zman Cheruteinu genannt. Zman Cheruteinu, das heißt Zeit unserer Befreiung. Es betont das Resultat des ersten Passers. Befreiung Israel aus der Knechtschaft in Ägypten, von der Sklaverei in die Freiheit. Wenn wir das so verstehen, Zman Cheruteinu, nochmal von der Sklaverei in die Freiheit, dann sehen wir, welche Bedeutung auch dieses Fest für uns hat. Von der Sklaverei der Sünde in die Freiheit durch Jesus Christus. Und das ganze Fest hat ja eine tiefe messianische Bedeutung. Der Messias im Bild eines Lammes. Dieses Bild des Lammes, der leidende Knecht des Herrn, sehen wir ja so wunderbar in Jesaja 52, Vers 13 und bis Jesaja 53. Da kommt dieser leidende Knecht des Herrn. Und Jesaja 53, Vers 7, Jesaja 53, Vers 7, da lesen wir dieses wunderbare Kapitel, wo eigentlich das ganze Evangelium zusammenfasst. Es fasst die Liebe des Herrn zu uns verlorenen Menschen. Und da lesen wir in Bezug auf den Knecht des Herrn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seiner Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er, der Knecht des Herrn, wird gesehen als Lamm, als der geschlachtete Lamm, der zum Schlachtbank geführt wird. Ja, in Jesaja 53 wird dieses Leidensweg des Herrn beschrieben. Diese bewusste Entscheid, während der Knecht des Herrn ging, für uns verlorene Menschen zu sterben. Den Leidensweg zu gehen, damit wir ewige Leben haben. Damit wir vom Sklaverei der Sünde in die Freiheit in Christus hineinkommen. Das Neue Testament sieht Jesus als Erfüllung des Passamotivs. Mit dem Tod des Messias wurde das Passafest erfüllt. Im Neuen Testament sagt zum Beispiel Johannes der Täufer, das lesen wir in Johannes Kapitel 1, Jonas 1, Vers 29, da lesen wir, 29 und die Verse 35 bis 36, identifiziert Johannes der Täufer Jesus mit dem Passahlamm, wo er sagt, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und Vers 35 und 36, am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Ja, was verstanden die Jünger, die dabei waren, wenn Jesus dies sagt? Was verstanden die Menschen, wo dies hörten? Sie verstanden, ein Lamm hin zu Opfer. Er ist der, der sterben wird. Ja, lange Zeit konnte auch die Jünger vieles nicht einordnen. Immer wieder würde mehr ihnen offenbart. Sie wollten es oft nicht wahrhaben, dass Jesus für sie sterben wird. Petrus konnte es gar nicht wahrhaben. Er kämpfte regelrecht dagegen. Aber schon Johannes der Täufer, der Vorbote des Herrn, sagt, siehe das Lamm Gottes. In 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 lesen wir, wie Petrus bezeugt, ja, er, der lange Zeit es nicht verstehen wollte. 1. Petrus 1, 18 und 19, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus aus einem makellos und unbefleckten Lammes. Einem makellos und unbefleckten Lammes. Das war sehr wichtig, weil der Lamm, der Passahlamm, der gebracht wurde, der musste kontrolliert werden. Der musste makellos sein. Ohne, wenn er irgendeinen Makel hätte, wäre nicht geeignet als der Passahlamm. Und so sagt Petrus, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus aus einem makellos und unbefleckten Lammes. In Offenbarung Kapitel 5, Offenbarung 5, Vers 12, da lesen wir diese Beschreibung des Lammes, Jesu Christi, der auch der Löwe aus dem Stamm Juda ist. Aber so lesen wir vielleicht zuerst Vers 9 und 10, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zum Königen und Priestern gemacht für unser Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Und dann noch Vers 12. Sie sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Würdig ist das Lamm. Also es geht alles zurück auf diese Opfer im Passa, im Pessach. Jesus aber wird nicht nur mit dem Lamm selbst identifiziert. Paulus identifiziert ihn mit dem ganzen Passafest. Also nicht nur der Passaabend, diese Passafest, sondern er sagt Folgendes in 1. Korinther 5, die Verse 7 bis 8. 1. Korinther 5, 7 bis 8. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem Boden der Lauterkeit und Wahrheit. So sehen wir die ganze Symbolik des Passafeier, des Festes ungesäuerte Brot, das Erstlingsfest, alles erfüllt sich in Christus Jesus. Das Abendmahl, das letzte Passamahl. Es ist Erinnerung auf das größte Ereignis, welches je stattgefunden hat. Ja, ist es die Geburt Jesu? Da hat alles angefangen. Gut, eigentlich hat es so lang vorher angefangen. Im Garten Eden lesen wir schon, nach dem Sündenfall, wie Gott den Mensch sucht. Schon da lesen wir, wie Gott alles schon in sein Heilsplan festgelegt hat, dass das Böse ein Ende gesetzt wird. Dass jemand kommen wird, der den Satan ein Ende setzen wird. Alles begann, weil Gott es schon vor Grundlegung der Welt festgelegt hat. Aber wie gesagt, da, an diesem eine Wochenende, an diesem eine Abend, an diesem eine Passafest geschah das Größte, was je stattgefunden hat. Gottes Sohn wird Mensch. Er als Lamm Gottes erniedrigt er sich selbst bis zum Tod auf Golgatha, um uns verlorene Menschen zu erlösen. Und wir haben den Text ja gehört aus 1. Korinther 11. Lass uns zurück zu diesem Text gehen. 1. Korinther 11. Und wie gesagt, Paulus bekommt diesen Text vom Herrn selbst. Der Herr selbst gibt Paulus dies, was damals an der letzten Passafest geschah. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Und wir sehen in diesem Text, es ist ein Erinnerungsmahl. In diesem Erinnerungsmahl ist auch ein neuer Bund. Und indem wir dieses Mahl feiern, verkündigen wir das Tod des Herrn, bis er kommt. Wir lesen, Jesus nahm das Brot. Jesus sagt, das ist mein Leib. Das ist mein Leib. Wir müssen sehen, das Passabrot musste ungesäuertes Brot sein. Ich habe gerade auch eine Debatte gelesen, ist es wichtig, ungesäuert oder nicht ungesäuert oder gesäuert und so weiter. Kann man auch irgendein Brot nehmen? Ja, wir handhaben es tatsächlich so, dass wir das Passabrot haben, welche auch damals das gleiche Art gefeiert wurde. Das ist ungesäuert. Warum? Weil das Sauerteig ist ein Symbol für was im Neuen Testament? Für Sünde. Deshalb benutzen wir auch sogenanntes Matzabrot als Symbol. Der Leib Christi war ungesäuert. Denn er war was? Sündelos. Mit seinem ungesäuerten Leib war Jesus für das Sündopfer qualifiziert. Vielleicht noch nebenbei, es ist interessant zu sehen. Die Juden haben unterschiedliche Regeln, wie das Brot sein muss. Es muss ja ungesäuertes Brot sein. Aber wenn ihr heute ein Matzabrot nehmt, dann seht ihr, ob es vom Hand gemacht ist oder maschinell gemacht wird, dass es Streifen hat und Löcher hat. Und das ist ein Teil ihrer, sind Regeln, die sie haben, damit das Brot ja nicht aufgeht in den Ofen. Ja? Also werden Streifen gemacht, in diese Streifen werden Löcher gemacht. Aber interessant, Jesus sagt, das ist was? Mein Leib. Das Brot, ungesäuert, ein Symbol auf dem Leib Christi. Aber dann Streifen und Löcher. Erinnert uns dies was? Streifen? Striemen. Jesus, sein Leib, er wurde ausgepeitscht. Dieses wunderbare Symbol auf dies, was der Herr für uns vollbracht hat. Ob sie es definitiv machen, sie es nicht bewusst auf Christus hin. Aber ich glaube, es kommt ja der Tag, wo sie anschauen werden, den sie durchbohrt haben. Und auf einmal wird das ungesäuerte Brot, welches sie jeder Passer essen, und das isst man 7 Tage lang, welches sie essen, was immer vor ihnen ist, auf einmal bekommt dieses Brot so ein tiefes Verständnis. Ungesäuert, rein, sündelos. Und dann diese Streifen, Striemen und dann noch diese Löcher. Er wurde durchbohrt um unsere Missetaten willen. Ja, sie werden auf ihm schauen. Und so sehen wir eine gewisse Symbolik. Ich will jetzt kein Gesetz machen, dass wir das Brot unbedingt ungesäuert sein muss. Aber wir müssen eins sehen, Geschwister. Auch so redet Gott. Und das ungesäuerte Brot hat eine biblische Bedeutung. Und ich glaube, warum sollten wir es vernachlässigen? Warum sollten wir es einfach auf Seite tun? Wenn es im Alten Testament ein Symbol war und hin zum Neuen Testament die Erfüllung in Christus Jesus. Er nahm das Brot und sagt, das ist mein Leib. Dann den Kelch. So oft ihren Trink zu meinem Gedächtnis. Und auch da, wenn wir Lukas Evangelium nehmen, sehen wir, dass da 2 Becher erwähnt werden. Also 2 Kelche. Insgesamt haben die Juden in diese traditionelle Passafeier, haben sie 4 Becher. Wenn man die 4 Becher kennt, dann verstehen wir, dass den Becher, der Jesus nahm und sagt, tut es zu meinem Gedächtnis, dass es der 3. Becher einer jüdischen Passafest war. Das war der Becher der Erlösung. Für die Juden war es ein Symbol der leiblichen Erlösung, die ihre Vorfahren in Ägypten durch das Blut des Passalamas erlebt haben. Für uns Christen ist es ein Symbol für die Erlösung von der Sklaverei der Sünde durch das Blut des eingeborenen Sohnes. Erlösung von der Sklaverei der Sünde, frei durch Jesus Christus, der Sohn Gottes. Mit dem Tod Christi wurde das Passafest erfüllt. Er sagt ja weiter, tut es zu meinem Gedächtnis. Es ist ein Erinnerungsmahl. Geschwister, es ist eins wichtig, wir tun es nicht aus reiner Tradition. Wenn wir vor diesen Tisch des Herrn kommen, dann sollte etwas in uns geschehen. Wir müssen verstehen, was feiern wir da? Es ist nicht ein reiner Ritualismus, ja, es gehört halt dazu, weil ich Christ bin, der Herr hat das befohlen, also wir machen es dann zwischendurch mal. Nein, wir erinnern uns an was? An die Liebe des Vaters. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein eingeborenes Sohn gab. Wir erinnern uns an diese unendliche Liebe, der wir eigentlich gar nicht verdient haben. Wir erinnern uns an die Liebe des Sohnes, der willentlich den Weg ging für dich und für mich. Für den Menschen, die gar nicht vor Gott bestehen können, die in ihrem Zustand verloren sind. Aber er erniedrigte sich selbst bis zum Tod am Kreuz von Golgatha. So wie wir es lesen in Philipper Kapitel 2, Vers 4 bis 11. Wir erinnern uns an seine Sündlosigkeit. Er war ohne Sünde, ein vollkommener Lamm Gottes. Wir erinnern uns an sein Leben. Ja, das letzte Abendmahl, was tut Jesus? Er nimmt, genau dies wird wahr, er nimmt diese Aufgabe, welche der geringste aller Knechte machen musste. So, er sah sich in dieser Art als Mensch. Er hat sich nicht über den Jünger erhebt. Aber wer war er? Der Ewige, der Gott, der Schöpfer Himmel und Erde. Aber er erniedrigte sich selbst. Wir erinnern uns deshalb an seine Göttlichkeit. Es ist nicht irgendjemand, der starb. Können wir das es fassen, dass der am Kreuz von Golgatha starb, uns geschaffen hat? Können wir es fassen, dass er ewig ist? Können wir es ganz fassen, was es heißt, Ewigkeit, heilig, vollkommen, Schöpfer? Und er, wir erinnern uns, er, der gekommen ist, als vollkommener Opfer. Völlige Vergebung all unserer Sünde. Geschwister, wenn wir dieses Mal nehmen, dann sagen wir, dies, was damals geschah, wurde Realität in mein Leben. Ich habe erkannt, ich kann vor Gott nie bestehen. Ich bin Sünder und schuldig vor Gott, aber durch dies, was Christus Jesus für mich vollbracht hat, bin ich gerechtfertigt, geheiligt vor Gott. Nicht aus mir selbst. Er hat es für mich vollbracht. Aber diese Erinnerung, wenn wir zurückblicken, sollte uns noch etwas geben. Wir sollten uns selbst prüfen, wie wir es meinen. Deshalb sagt auch Paulus in 1. Korinther 11, ab Vers 27, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Also was Paulus will, eins nicht, dass es nur eine reine Tradition wird. Ich mache es halt. Nein, ist es dir bewusst, was an dieser einen Abend gefeiert wird? Ist dir bewusst, was das Abendmahl heißt? Ist es dir bewusst, welcher Preis Gott der Vater bezahlt hat? Welcher Leidensweg Jesus ging, wenn er dort am Kreuz von Golgatha schrie, es ist vollbracht. Und vorher sagt er, Eli, Eli, lema sabachthani. Warum hast du mich verlassen? Ja, da nahm er mein Schuld, unsere alle Schuld auf sich. Es ist nicht irgendetwas. Eigentlich sagen wir, ich gehöre ganz Christus und ich lebe dementsprechend. Ich gehöre ganz Christus, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt nicht, dass du keine Anfechtungen hast. Es heißt nicht, dass wir keine Kämpfe haben. Aber es ist der Mensch, der erkennt, ein Leben ganz zur Ehre Gottes. Nicht ich sollte im Vordergrund sein, sondern Christus und Christus allein. Durch der Wiedergeburt bin ich zu einer neuen Schöpfung geworden. Es ist diese ganz neu zu fokussieren. Jeder soll sich selbst diese Frage dann stellen. Nimm ich es mit der richtigen Einstellung? Also wir sehen ein Erinnerungsmahl. Weil du sagst, Paulus, die Worte Jesus, den Kelch, einen neuen Bund in meinem Blut. Der neue Bund ist durch den Tod Christi ein für allemal eingesetzt worden. Das ist interessant, wir müssen verstehen, für die Jünger war das Ausdruck Neuen Bund nicht fremd. Sie konnte lange Zeit wahrscheinlich vieles nicht einordnen, aber sie lassen es, sie kannten es. In Jeremia 31 und 32a lesen wir, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr,
da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihrer Väter schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herausführen. Es ist noch mehr als dies, was damals geschah. Der Hebräerbrief nimmt ja Bezug auf diese Verse, auf den neuen Bund. In Hebräer Kapitel 9, ab Vers 22, 23 und 26. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So ist also notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Das alte Bund war vorübergehend, aber diese neue ist unveränderlich und ewig. Vielleicht eine kleine Nebenbemerkung. Jeremia 31, die primäre Erfüllung gilt immer noch das Volk Israel. Das muss uns vor Augen sein. Und Jesus sagt jetzt was noch sehr Interessantes. Er sagt, Matthäus 26, 29, da nimmt er wahrscheinlich Bezug auf den vierten Kelch. Die kommen noch nachher dazu. Noch das, der letzte Gedanke, der Trost im Neuen Bund. Der Trost im Neuen Bund, indem wir diesen Mahl einnehmen, verkündigen wir seines Todes, bis er kommt. Also Korinther 10, 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und dieser Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Diese Mahlzeit ist auch eine Maranatha-Mahl. Der Herr kommt. Indem wir diese Mahl einnehmen, nehmen wir es auf Hoffnung hin, auf das Kommen des Herrn. In Hebräer 9, Vers 28 lesen wir, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünde vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erschienen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Jesus kommt wieder. Wie verkündigt er es, sein Tod, bis er wiederkommt, weil er lebt. In seiner Wiederkunft, sein zweiter Kommen, da geht es nicht mehr um die Sünde. Sein erster Kommen hatte den Zweck, mit der Sünde fertig zu werden, und er löste das Problem am Kreuz. Sein zweiter Kommen wird nicht mit der Frage der Sünde zu tun haben, sondern er wird zum Heil erschienen, die ihn erwarten. Also wenn wir dieses Mal nehmen, sagen wir auch, der Herr kommt wieder. Der Herr kommt bald. Es ist diese tiefe Hoffnung. Vielleicht auch diese ganz neu fokussieren. Brüder und Schwestern, Geschwister, wir sind in Christus gestorben. Und weil wir in Christus gestorben, haben wir nur noch ein primäres Ziel. Welche? Ein Leben ganz zu seiner Ehre. Mit dem Ziel vor Auge, einmal bei ihm zu sein. Sein zweiter Kommen. Wir werden noch vieles darüber hören. Er wird für die Seinen kommen. Aber ich habe euch kurz gesagt, Israel, da müssen wir einfach sehen, auch die Jünger konnten vieles nicht einordnen. Aber Matthäus 26, Vers 29 lesen wir. Matthäus 26, 29 sagt Jesus, ich sage aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zum jenen Tag, da ich es neu mit euch trinke werde, im Reich meines Vaters. Reich meines Vaters. Mit euch trinke. Der Herr kommt wieder. Sein Reich auf Erde aufstellen. Sein tausendjährige Reich. Und so ist auch dieses Mal eine Erinnerung für Israel. Auch Israel hat noch eine Zukunft vor Gott. Er wird es einmal feiern. Und das wird dann wahrscheinlich dieser vierte Kelch sein, der in Lukas Evangelium nicht erwähnt wird. Für uns aber ein Mal zur Erinnerung. Und nochmal, Paulus sagt, denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Er sagt, der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Danke aber, Vater, für deine Liebe, welche du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Herr, dass wir zu deinem Tisch kommen dürfen, weil du uns all unsere Sünde vergeben hast. Danke, Herr, dass wir uns erinnern dürfen, was du für uns vollbracht hast. Danke, Herr, dass wir diese wunderbare Hoffnung haben. Du hast alles unter Kontrolle. Wir gehören dir und du kommst wieder und holst uns zu dir. Herr, wir danken dir für dieses Mal.
das Passamal. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Nathanael Winkler sprach anlässlich einer Osterkonferenz zum Hauptthema Unendlicher Trost in einem ersten Teil zu Ihnen zum Thema Trost im Neuen Bund. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.
Ist das Mahl für uns bereit? Oh.